Dieser Podcast wird präsentiert von der NZZ Academy, Ihr Kompass durch die Komplexität der Geopolitik.
NZZ Geopolitik.
Am 18. Mai wird Papst Leo XIV. Offiziell und mit großem Pomp in sein neues Amt eingeführt. Aus aller Welt sind für diesen Tag Regierungschefs und Staatsoberhäupter eingeflogen. Nach der Zeremonie verschwinden sie wieder. Der Petersplatz in Rom ist leer, alle Messen gesungen. Doch Papst Leo hat noch eine Verabredung, seine wohl bislang wichtigste, und zwar mit zwei Männern aus den USA. Und davon gibt es ein Foto, welches vom Vatikan veröffentlicht wurde. Es zeigt J.D. Vance und Marco Rubio, wie sie lachend nebeneinander vor dem massiven Schreibtisch des Pontifex sitzen und ihr Landsmann Leo XIV. Thront vor ihnen und lächelt wohlwollend. Benjamin Dahlke, was sagen Sie zu diesem Bild?
Zwei Dinge gehen mir da durch den Kopf. Zum einen sind Vance, Rubio und Leo XIV. Katholiken, ganz offensichtlich, und auch Amerikaner. Mhm. Das sind wichtige Gemeinsamkeiten. Und zum anderen gibt es einen großen Unterschied. Die USA haben nämlich Macht, wirtschaftlich, politisch, militärisch. Sie sind eine Hardpower. Der Vatikan dagegen ist machtlos. Er ist eine Softpower, er hat Einfluss. Einfluss und Macht, das sind die Unterschiede.
Das ist NZZ Geopolitik, das große Ganze verstehen. Ich bin David Vogel und mein heutiger Gast ist Benjamin Dahlke. Er ist Professor für Dogmatik an der Universität Eichstätt. Und mit ihm wollen wir über die ersten geopolitischen Akzente sprechen, die der erste amerikanische Papst Leo XIV. Setzen konnte und wie das wiederum im Heimatland von Papst Leo, den USA, gesehen wird. Herzlich willkommen, Herr Dahlke.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Oder soll ich lieber sagen, Friede sei mit Ihnen?
Das kann man immer sagen, das ist immer gut. Das ist nämlich der Gruß des Auferstandenen. Also nachdem Jesus von den Toten auferweckt wurde, spricht er das dann zu den Jüngern. Mhm. Sehr wichtig. Und es ist eben ein Gruß des Friedens im umfassenden Sinne. Also die Todesmächte, die das Leben der Menschen bedrohen, die sollen überwunden sein. Und das sagt der Auferstandene.
La pace sia con tutti voi.
Und das sind genau die Worte, die der gerade neu gewählte Papst an diesem Abend auf der Loggia des Petersdoms gesagt hat, als er da aufgetreten ist. Warum hat dieser Friedensgruß für so viel Aufsehen gesorgt, Ihrer Meinung nach?
Er spricht diese Worte in eine Welt des Unfriedens natürlich herein. Also wenn man abends sich die Nachrichten anschaut, egal in welchem Land, man ist konfrontiert mit einer ganzen Reihe von Konflikten und Kriegen. Das ist auf jeden Fall da und die Menschen wollen ja Frieden. Sie möchten ja in Frieden miteinander leben und sie möchten auch mal positive Themen hören. Insofern ist dann der Gruß des Auferstandenen genau das Richtige. Hinzu kommt noch, um das auch kurz zu sagen, der Friede sei mit euch ist auch die Formel, die der Bischof immer verwendet. Mhm. Also damit hat auch der Papst sofort angezeigt, wie er sein Amt versteht, nämlich auch als Dienst für die Gesamtkirche, also wenig monarchisch, sondern dann eher als Dienstamt verstanden. Mhm.
Es war aber kein Buonasera von Franziskus, also es wirkte schon weniger spontan.
Es wirkte alles sehr durchgedacht und durchgestylt, also gar nicht jetzt leger, gar nicht locker, was aber, glaube ich, viele inzwischen auch ganz gut finden. Also es ist eine gewisse Formbindung auch wieder da in der Wortwahl, in der Kleidung, im Auftreten. Das war eigentlich sehr angenehm, fand ich jetzt persönlich auch. Und es ist damit erkennbar, dass der aktuelle Papst jetzt nicht den Vorgänger imitieren möchte, sondern er nimmt das auf, was da war, setzt aber auch wieder neue eigene Akzente.
Und soll zu diesem Akzent gehören, dass der Vatikan wieder auf der politischen Weltbühne mehr Einfluss haben möchte? Oder was glauben Sie, was seine Absicht war, als er Friede sei mit euch gesagt hat?
Also es ist unter Franziskus so gewesen, dass der Vatikan natürlich auch politisch Einfluss genommen hat. Allerdings war das in manchen Bereichen weniger klar. Also es gibt Äußerungen des Papstes in Bezug auf die Ukraine, also Papst Franziskus, und auch Äußerungen in Bezug auf Gaza, die eine gewisse Parteilichkeit doch zumindest mal nahegelegt haben. Und mit dem neuen Papst scheint es mir zu sein, dass man wieder die Neutralität sehr stark macht und auch eine Überparteilichkeit einnimmt.
Es gibt ja dieses eine Bild, das sich ja auch in diesen Tagen besonders stark eingeprägt hat. Und es wird wahrscheinlich wohl auch in die Geschichte eingehen. Trump und Zelensky werden vom Vatikan auf Klappstühlen gesetzt. Mhm. Sie sprechen miteinander auf Augenhöhe. Tagelang wurde auch darüber spekuliert, ob im Vatikan Friedensverhandlungen zwischen Russland und Ukraine stattfinden werden. Also woher kommt denn grundsätzlich diese außen- und geopolitische Bedeutung des Vatikans?
Der Vatikan gehört zu den wenigen Staaten weltweit, die eben sich auch als neutral und überparteilich verstehen. Beispielsweise ist der Vatikan eben nicht NATO-Mitglied oder gehört einem anderen Militärbündnis an. Er hat also keine Macht, er ist keine Hardpower. Mhm. Er hat weder wirtschaftlich noch politisch sonderliches Gewicht. Er verfügt aber über Einfluss, er ist eine Softpower. Und deshalb kann er sich gerade als Makler in internationalen Konflikten einbringen. Er kann Möglichkeiten eröffnen, er kann sich anbieten, er kann aber nichts erzwingen.
Wie zeigt sich diese Softpower? Also wie funktioniert das? Funktioniert das über all die Gemeinden, die man überall hat?
Ja, zunächst einmal ist ja auch sehr viel Symbolik dabei. Also gerade, Sie haben es ja angesprochen, Trump und Zelensky im Petersdom. Der Dom hat eine eigene Aura. Das ist ein Ort des Friedens, wo vielleicht auch manche Menschlichkeiten doch relativ klein erscheinen, auch angesichts dieser großen Geschichte. Und da ist, glaube ich, allein von der Symbolik her einiges möglich. Hinzu kommt, dass der Vatikan eben ein sehr kleiner Staat ist, also jetzt auch nicht in Handelsbeziehungen irgendwo eingebunden ist, also keine wirklichen Interessen hat in diesem Machtgefüge und damit auch wirklich die Möglichkeit eröffnet, als Ort oder eben auch durch die Personen ein Friedensangebot auch zu machen.
Früher, viel früher war der Vatikan aber mächtig und strebte nach der Weltherrschaft, wenn ich an die Kreuzzüge denke. Wann kam es denn zu diesem Strategiewechsel? Ab wann bot der Vatikan seine guten Dienste an?
Eigentlich erst seit dann, als er seine eigene Staatlichkeit verloren hat. Also Ende des 19. Jahrhunderts ist der sogenannte Kirchenstaat ja untergegangen. Mhm. Das ist eben nicht nur die Stadt Rom gewesen, sondern teilweise bis Bologna reichte dieser Kirchenstaat. Der ist dann untergegangen und erst 1929 hat sich dann der Staat, der Vatikanstadt, konstituiert. 62 Fußballplätze groß, also ein sehr kleines Gebilde. Und doch sichert eben dieser Staat auch die Unabhängigkeit des Papstes ab, damit der Papst auch weltweit unabhängig agieren kann. Und seit Leo dem 13., also der erste Papst, der dann auch bewusst in diesem kleinen Gebilde des Vatikans gelebt hat, erst seit Leo dem 13. sind die Päpste dann weltweite Akteure.
Und wenn Sie sagen Akteure, erfolgreiche Akteure?
Also insgesamt ist die Bilanz, glaube ich, schon gemischt. Es gab sowohl Erfolge als auch dann Niederlagen. Papst Leo der 13. im 19. Jahrhundert oder frühen 20. Jahrhundert hat insgesamt 11-mal vermittelt. Das ist eine hohe Zahl. Das zeigt nämlich an, wie geachtet er auch war von anderen Staaten, also dass man ihn gebeten hat, in Konflikten zu vermitteln. Es gab allerdings dort auch einen Misserfolg, das hat mit den USA zu tun, denn die USA haben gegen Spanien Krieg geführt um Kuba und dort konnte der Vatikan eben das nicht verhindern, das ging nicht gut. Es gibt aber eben auch positive Beispiele. Johannes Paul II. Im 20. Jahrhundert hat dann eben auch beigetragen, dass der eiserne Vorhang gefallen ist, dass der Kommunismus auch verschwunden ist, jedenfalls in Osteuropa und das war, glaube ich, auch politisch ein wichtiger Erfolg.
Jetzt ist der Leo der 14. noch keinen Monat im Amt. Man sollte eigentlich einem neuen Würdenträger oder einem Politiker eigentlich 100 Tage geben. Können Sie trotzdem bereits einschätzen, wie erfolgreich er in der Geopolitik ist oder wie groß sein Einfluss ist, so nach den ersten Tagen?
Also sein Einfluss gründet darin, dass er schon auf Neutralität und Überparteilichkeit Wert legt. Wir haben das gleich am Anfang gesehen, dass er in Bezug auf das Heilige Land Äußerungen getätigt hat, die schon auch einen neuen Akzent setzen. Er hat sowohl das Leid der Kinder in Gaza angesprochen, als auch die von der Hamas entführten Geiseln erwähnt. Mhm. Er hat eine Feuerpause gefordert, sieht also beide Seiten. Das ist nochmal wichtig. Also es ist eben keine Einseitigkeit, sondern wirklich beide Seiten sind im Blick. Mhm. Und das war unter Franziskus doch noch leicht anders.
Mhm. Es geht weniger um die Sache, sondern es geht mehr um den Ton, der sich geändert hat.
Ja, aber mit dem Ton ändert sich vielleicht auch ein wenig die Sache. Also wenn ich jetzt beide Seiten tatsächlich anspreche und wenn ich eine Überparteilichkeit auch wirklich versuche einzunehmen, dann ändert das auch meine Möglichkeiten, im Gespräch zu sein mit den anderen. Mhm. Also Franziskus hat in diesem konkreten Konflikt ja zum Beispiel auch durchaus gesagt, man müsse die Völkermordvorwürfe gegen den Staat Israel prüfen. Und damit hat er sich ja in einer großen Nähe zu jenen bewegt, die das Konzept des Genozids verwenden, um auch Israels Vorgehen zu bewerten. Mhm. Und da hat doch der aktuelle Papst nochmal beide Seiten auch stark gemacht, sodass auch bei seiner Amtseinführung zum Beispiel der israelische Staatspräsident war. Bei der Beerdigung von Franziskus ist der Staatspräsident aus Israel nicht da gewesen.
Also das heißt, es könnte auch sich etwas verändern, auch im interreligiösen Dialog?
Also ausdrücklich hat Prevost oder jetzt eben Leo der 14. sofort einen Brief an den Rabbiner von Rom geschrieben und auch daran erinnert, 60 Jahre Nostra Aetate, also das große Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils zum Verhältnis zu den Religionen. Also der Dialog mit dem Judentum ist auf jeden Fall wichtig und er zählt ja in katholischer Sicht sogar zur Ökumene. Also Juden sind genauso wie Reformierte, wie Lutheraner Ökumene. Es sind keine anderen Religionen, wie jetzt vielleicht Islam oder eben auch Buddhismus, sondern das ist etwas genuin Christliches.
Ich würde gerne nochmals zurück zum Versuch, ein erstes Fazit zu Leos Geopolitik zu ziehen. Mhm. Wir haben vorher über diese Begegnung zwischen Zelensky und Trump im Vatikan gesprochen, auf diesen Klappstühlen. Sein Vorgänger Franziskus hatte im Umgang mit dem russischen Angriffskrieg irgendwie kein glückliches Händchen, oder?
Ja, er ist in die Kritik geraten aus einem guten Grund, indem er ja zum Beispiel gesagt hat, die Ukraine sollte vielleicht mal die weiße Flagge hissen. Mhm. Also eine Art Kapitulation hat er ja vorgeschlagen. Das war jetzt ja keine offensichtlich groß durchdachte Aussage, die aber eine Reihe von diplomatischen Krisen heraufgeführt hat. Der neue Papst, Leo der 14., hat klargemacht, nie wieder Krieg, auf jeden Fall. Er hat insbesondere auch in Bezug auf die Ukraine gesagt, wir brauchen einen echten, einen dauerhaften und einen gerechten Frieden, hat aber Putin verstärkt in die Pflicht genommen. Also er hat ja gefordert, dass Kriegsgefangene freigelassen werden und auch die von Russland entführten ukrainischen Kinder. Und damit ist klar, dass der Aggressor in diesem Konflikt, in diesem Krieg, also Russland, etwas mehr tun muss.
Glauben Sie aber auch, dass er etwas bewirken kann damit?
Doch, ich glaube schon. Also es ist erstmal natürlich eine Stimme von jemandem, der eben keine Macht hat, aber Einfluss. Aber gerade weil er eben nur Einfluss hat und keine Macht, wird er auch von vielen gehört und er wird als Stimme des Friedens wahrgenommen. Also die Russen werden sich damit schon auch überlegen müssen, ob sie sich auch weiter isolieren.
Aber der Ort, also der Vatikan als Verhandlungsort für mögliche Friedensverhandlungen, das ist aber ziemlich schnell dann wieder abgesagt worden, diese Idee, die eigentlich Trump ja eingebracht hat.
Genau, also das ist abgesagt worden. Außenminister Lavrov hat sehr deutlich gemacht, dass das für ihn nicht in Frage kommt, dass er sich allenfalls vorstellen könnte, dann in die Türkei zu gehen. Die Türkei sind ein muslimisches Land. Ukraine ist christlich, also orthodox, katholisch teils. Russland ist eher orthodox. Also insofern kann man sich das auch gut vorstellen. Aber natürlich wäre der Vatikan auch ein sehr guter Ort dafür gewesen.
Wir sind gleich zurück.
Die NZZ Academy ist Ihr Kompass in einer zunehmend komplexen Welt. Inspiriert vom unabhängigen Journalismus der NZZ vereint sie Expertise von renommierten Akademikern, Branchenführern und NZZ-Journalisten, um ihnen strategische Weitsicht zu vermitteln. Entdecken Sie ein einzigartiges Programm, das Orientierung schafft, auf nzz-academy.com.
% der US-Amerikaner sind katholisch. Und mit Robert Prevost steht zum ersten Mal ein Papst aus den Vereinigten Staaten an der Spitze des Vatikans. Sie selber, Herr Dahlke, haben schon einige Studienaufenthalte in den USA verbracht. Sie haben zu den amerikanischen Katholiken geforscht. Wie groß sind denn jetzt die Unterschiede zwischen der katholischen Kirche in den USA und bei uns im deutschsprachigen Raum?
Also natürlich ist es dann erstmal die katholische Kirche. Es gibt also ein System von Bischöfen, der Papst steht an der Spitze, in den Vereinen wird die Messe gefeiert. Das ist natürlich alles identisch und das schafft ja auch weltweite Verbindungen. Und ich kann in Amerika in eine Kirche gehen und weiß, wie ein Gottesdienst aufgebaut ist. Das ist ja sehr gut. Gleichzeitig, wenn ich in den USA bin, nehme ich auch wahr, wie unterschiedlich wir sind, denn die USA sind ein Land von Einwanderern. Mhm. Es gibt sehr unterschiedliche Sprachen, auch sehr unterschiedliche Frömmigkeiten. Also Menschen, die aus Südamerika kommen, sind oft etwas emotionaler. Die Deutschen und die Iren sind da vielleicht jetzt beim Gesang nicht immer so ganz stark beteiligt. Also das gibt es eben auch. Mhm. Und was ich eben sehr wichtig finde, in den USA erlebe ich doch einen sehr großen Optimismus. Also eine sehr große Dynamik auch durchaus und nicht diese Stimmung von ein bisschen von Depression oder wir sind noch so viele, aber wir sind jetzt bald wieder weniger. Mhm. Also in den USA ja das Stichwort schon, wir sind schon so viele und wir werden jetzt besser.
Das gehört ja grundsätzlich zum American Way of Life, dieses positive Denken, don't look back. Und was ja auch zur amerikanischen Kultur gehört, ist die erstaunliche Präsenz der Religion in der Politik jeden Tag. Bei uns im deutschsprachigen Raum ist die Religion Privatsache. In den USA ist es wirklich anders. Am Ende jeder Rede folgt ein God bless America.
Ja, genau, das nennt man ja Zivilreligion. Also die Religion ist dadurch präsent, dass diese Sprachformeln verwendet werden. Auch auf den Geldscheinen sind ja auch religiöse Symbole zum Beispiel da. Mhm. Das sind Tendenzen, die eigentlich erst seit dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr stark geworden sind, weil man nämlich dort in den USA im Zuge des Kalten Krieges angefangen hat, auch das Christentum auch als nationale Identität auch immer mehr zu begreifen. Mhm. Das ist eine wichtige Komponente. Und bei uns ist es eigentlich anders gelaufen im deutschsprachigen Raum, dass die Religion zunehmend in den Bereich des Privaten sich zurückgezogen hat. Es gibt immer mehr Politikerinnen und Politiker, die auch den Gottesbezug bei Eidesleistungen so nicht mehr leisten. In den USA ist es gar nicht vorgeschrieben, dass der Präsident auf die Bibel schwört bei seiner Amtsanführung, aber das machen eigentlich inzwischen alle.
Und Trump natürlich gleich auf zwei Bibeln.
Ja, genau.
Und wenn wir jetzt schon über Trump sprechen, dann müssen wir natürlich auch vor allem seinen Vize erwähnen, J.D. Vance. Bis zur Wahl von Robert Prevost zum Papst war er quasi der prominenteste Katholik der USA. Dabei ist er erst vor 6 Jahren zum Katholizismus konvertiert. Erklären Sie uns dieses Phänomen Vance.
Also J.D. Vance ist 2019 katholisch getauft worden, also nicht alleine nur konvertiert. Er hat also nicht nur eine Konfession gewechselt, sondern er hat überhaupt erstmal das Sakrament der Taufe empfangen, also gehört damit dann auch zur katholischen Kirche. Und für ihn selber ist es sehr wichtig, wie er mehrfach gesagt hat, regelmäßig eben auch andere Sakramente zu empfangen. Dazu zählt dann das Sakrament der Versöhnung, die Buße, die Beichte. Und er geht auch nach Möglichkeit jede Woche zur Messe, also zum Hauptgottesdienst der Katholiken. Ihm ist nämlich sehr, sehr wichtig, an sich selbst zu arbeiten. Durch diese regelmäßigen Verrichtungen, durch das regelmäßige Praktizieren der Religion, möchte er eigentlich sich verbessern. Er möchte in Bewegung sein, möchte ein besserer Mensch sein. Mhm. Er selbst ist aufgewachsen in einem Umfeld, wo all das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Er hat es selber berichtet, auch in seinem Buch Hillbilly Elegy, wie er zu Hause saß in einem sehr bescheidenen Haus, wie man auf der Couch im Fernsehen Fernsehprediger gesehen hat, evangelikale Fernsehprediger, also überhaupt keinen Gemeindebezug. Das kam eben erst tatsächlich 2019.
Aber finden Sie es nicht auch so erstaunlich, dass J.D. Vance für eine Rückkehr zu den Wurzeln, zu den puristischen Wurzeln des Katholizismus steht und damit auch so Erfolg hat? Er ist nicht der Einzige.
Also J.D. Vance ist neokonservativer Katholik. Das heißt, er nimmt Teile der Tradition auf, das ist das Konservative an ihm, also auch diese stark Sakramentenorientierung oder die Orientierung auf den Glauben als Glauben. Aber es ist natürlich auch eine gewisse Konstruktion dabei. Mhm. Er hat ja zum Beispiel die Fragen der sozialen Gerechtigkeit, die katholische Soziallehre findet das sehr wichtig, die hat er offensichtlich nicht sehr stark bei sich. Und dagegenüber steht ein Flügel, der Social Justice sehr wichtig findet, also die Gerechtigkeit in wirtschaftlichen Fragen, die Gerechtigkeit in Gleichberechtigungsfragen, auch vielleicht die Gerechtigkeit in Bezug auf sexuelle Minderheiten. Deshalb ist es natürlich auch ein gewisser konstruierter Katholizismus, den Vance lebt.
Das sagt man ja oft den Konvertiten nach, dass sie sehr stark sich selber eine neue Welt kreieren, aber dann auch sehr dogmatisch danach leben, aber die Tradition der Religion, wo sie eigentlich hineingekommen sind, das nicht ganz so richtig wahrnehmen und dann anders ausleben.
Genau, das ist ja erstmal gar nicht schlimm. Das muss ja gar kein Problem sein. Wer von Geburt an katholisch ist, der weiß ja auch, naja, manchmal kann man die Sachen vielleicht noch ein bisschen lockerer sehen. Es gibt mehr Selbstverständlichkeit und naja, dann gibt's ja immer noch die Möglichkeit, dann auch zu beichten. Das passt ja schon irgendwie alles. Ich will das nicht karikieren, aber im Grunde diese gewisse Entspanntheit, die sich einstellt, wenn man etwas von Anfang an kennt, die ist bei ihm vielleicht nicht so da. Deshalb überakzentuiert er vielleicht auch manches etwas. Aber andere Dinge könnten vielleicht auch noch mal dazukommen. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass das der Fall ist.
Was vermissen Sie?
Naja, also zur katholischen Soziallehre gehören ja eben wie Prinzipien, wie eben auch Solidarität. Und da hatte er mit Franziskus auch eine Auseinandersetzung in Bezug auf die Migrationspolitik. Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein, wie christliche Migrationspolitik aussehen kann. Aber zumindest mal sollte man diese Perspektive der Solidarität vielleicht auch noch etwas ernster nehmen.
Tatsache ist, innerhalb der katholischen Kirche in den USA gibt es einen großen Graben. Gab es diese Polarisierung schon immer? Also genauso wie es schon immer diese Polarisierung gab zwischen den Demokraten und den Republikanern?
Nein, das sind Rezeptionen, also Wirkungen des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo eigentlich sich zwei Lager dann auch herausgebildet haben. Mhm. Joe Biden, jetzt über 80, ist relativ typisch für seine Generation, dass er diesen Social Justice Catholicism hat. Das heißt, man ist katholisch, indem man sich dann sozial einbringt und die Anliegen von Minderheiten, von Randgruppen sehr, sehr stark macht. Das ist ja auch ganz im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils, mhm. aber ebenso ist es im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils, den Glauben zu verstehen und auch die Sakramente zu feiern. Aber irgendwie ist es relativ schwierig, beides zugleich zu tun. Deshalb zwei Lager.
Stimmt der Eindruck, dass die Politik irgendwie religiös aufgeladen ist und gleichzeitig die Religion irgendwie auch politisch aufgeladen ist? Also eine Art Wechselbeziehung?
Ja, genau. Also man kann sehen, dass sich dann in den letzten Jahrzehnten diese beiden kirchlichen Lager und die beiden politischen Lager doch eng verknüpft haben. Also wer jetzt für Social Justice Ideen ist, der wird im Normalfall demokratisch wählen. Und wer sich katechetisch-liturgisch eher verortet, hat eine Neigung zu den Republikanern. Es gibt sogar eine Studie vom Pew Research Institute, was ja sehr wichtig ist für die USA, wo herausgefunden wurde, je häufiger die Leute zur Kirche gehen, desto eher wählen sie republikanisch. Das ist ja kurios an sich, ne? Weil man ja annehmen würde, bei uns wird sehr, sehr stark verkündet, die Nähe zu Migranten. Dort hingegen ist es so, man geht zum Gottesdienst und es wird vielleicht eher das Thema Abtreibung thematisiert, was dann eher republikanisch kodiert ist.
Wie gesagt, 24% der US-amerikanischen Bevölkerung sind katholisch. Im Parlament sind aber 30% der Parlamentarier katholisch. Also das heißt, der politische Einfluss in Washington ist überproportional groß.
Auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch, dass die katholische Kirche es geschafft hat, auch durch ihr eigenes Bildungswesen Leute so heranzubilden, so heranzuziehen, dass sie auch mehrheitsfähig sind, dass sie in der Gesellschaft geachtet werden, auch in Gemeinschaften, in Städten, in Kommunen, wo vielleicht die Katholiken die Minderheit sind. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen, auch wie erfolgreich der Weg der Katholiken in der amerikanischen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten gewesen ist.
Einige Beispiele sind aber sehr umstritten. Kevin Roberts, der Präsident der einflussreichen Heritage Foundation, ist Mitglied bei Opus Dei. Die Heritage Foundation hat großen Einfluss auf die Markerbewegung, Stichwort Project 2025. Und da ist natürlich die Frage, welche Folgen dieser Einfluss der katholischen Kirche auf die US-Politik hat.
Also es kann natürlich schon die Gefahr irgendwann mal kommen, dass sich so ein neuer Antikatholizismus in den USA herausbildet, weil eben sehr viele prominente Katholiken in prominenten Positionen sind. Und wenn der Eindruck entsteht, die katholische Kirche, jetzt mal in Anführungsstrichen gesprochen, unterstützt bewusst Trump oder ist eine republikanische Vorfeldorganisation, dann würde ich sagen, wäre die Gefahr schon da, dass sich wieder ein neuer Antikatholizismus herausbildet. Das sollte man vermeiden und das kann man auch vermeiden, indem man deutlich macht, die katholische Kirche ist keine parteiische Organisation, sondern sie ist überparteilich. Sie soll auch eine gewisse Neutralität haben und sie soll die Menschen jeder politischen Meinung und jeder sozialen Schicht ansprechen.
Jetzt haben wir gar nicht über Robert Prevost gesprochen. Er ist ja schon lange nicht mehr in den USA gewesen. Für mich entsteht jetzt einfach der Eindruck, die Katholiken in Amerika und Papst Leo XIV., das werden keine besten Freunde.
Das kommt natürlich wieder sehr drauf an. Also ich habe auch verschiedene Medien mir angeschaut. Ich habe verschiedene Podcasts gehört oder auch Interviews. Zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, niemand hat damit gerechnet, dass ein Amerikaner Papst werden würde. Also ich persönlich hätte damit auch nicht gerechnet, aber auch viele Amerikaner gar nicht. Es war also eine große Überraschung. Und die ersten Reaktionen waren verhalten, weil man, glaube ich, gar nicht richtig weiß, welche Richtung hat jetzt der neue Papst? Wo gehört er hin? Was sind seine Auffassungen? Er wird natürlich sehr schnell vereinnahmt. Das ist ja auch im deutschen Sprachraum der Fall, aber in den USA ebenso. Die Liberalen in den USA loben dann sehr stark sein Engagement für Synodalität. Die Konservativen loben ihn, weil er zum Beispiel den Namen Leo gewählt hat und nicht Franziskus der Zweite. Also jeder sucht sich jetzt was raus.
Aber beschimpft wurde er natürlich auch. Also es gab schon sehr deutliche Worte von, natürlich vom rechten Rand, aber da wurde er als totalen Marxisten beschimpft, als Globalisten, ja. Als Vogue.
Ja genau, es gibt ja diese Influencerin, nennen wir sie mal, Laura Loomer, die einfach nur drei Worte gepostet hat auf X. Vogue, Marxist, Pope. Ja, und das ist natürlich polemisch, das trägt es auch nicht zur Sache wirklich bei, zeigt aber, dass dann der stark rechte Flügel, auch der rechte Flügel der Republikanischen Partei, dort Schwierigkeiten hat. Der Einzige, der übrigens die Wahl von Prevost vorhergesagt hat, ist Steve Bannon, also Trumps früherer Chefstratege. Auf den hat keiner gehört, der hat ausdrücklich vor ihm gewarnt. Also vielleicht ist das ja sogar ein Qualitätszeichen. Mal sehen.
Was müsste denn Leo der 14. machen, also auch wieder hier ein Blick in die Glaskugel, was müsste er denn unternehmen, damit vielleicht in den USA die Polarisierung zwischen den Gruppen vielleicht kleiner wird und dass er, also wie könnte er seinen Einfluss auch geltend machen, damit eben Bannons Albtraum wahr wird?
Also zunächst einmal, der Papst hat ja nicht die Aufgabe, erstmal beliebt zu sein oder vielleicht auch den Leuten zu gefallen. Aber der Dienst an der Einheit ist schon eine seiner wichtigsten Aufgaben. Und er kann zur Einheit beitragen, indem er deutlich macht, durch sich selbst, durch sein eigenes Leben, durch seine eigenen Worte und Handlungen, es ist kein Gegensatz, es ist kein Widerspruch, sozial engagiert zu sein und vielleicht auch Liturgie und Katechese hochzuschätzen. Man darf das also nicht gegeneinander ausspielen, sondern ideal wäre es eigentlich, beides zusammenzubringen. Natürlich immer mit persönlichen Akzenten. Aber ich kann gut katholisch sein, indem ich mich für Migranten einsetze und die Messe ordentlich feiere. Warum sollte man das nicht tun?
Professor Dahlke, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich.
Das war NZZ Geopolitik. Das große Ganze verstehen. Heute mit Benjamin Dahlke, Professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der Katholischen Universität Eichstätt. Danke fürs Zuhören und danke fürs Lesen der NZZ. Unsere Analysen, insbesondere zu Geopolitik, kann ich euch wärmstens empfehlen und lege euch den Link für ein Abo in die Shownotes. Wir hören uns wieder nächste Woche. Mein Name David Vogel.